Einen wunderschönen guten Morgen. Guten Morgen, sehr gut. Ich habe gar keinen guten Morgen zurückerwartet, aber ich freue mich. Vor ein paar Tagen hat ein Bekannter zu mir gesagt, der Mai ist mit Abstand der vollste Monat im ganzen Jahr. Wer würde dieser Aussage zustimmen? Okay, so ein paar Vereinzelte. Er meinte so, alle Feste, alle Arbeitsthemen, die fallen irgendwie in diesen paar Tage hinein und man weiß gar nicht, wo man hinschauen soll. Und mir ging es diese Woche auch so, nämlich als Fußballfan. 3 Halbfinals mit deutscher Beteiligung, das war Stress pur. Und jedes so knapp und ja, ich hätte es Bayern schon gegönnt gegen Dortmund, aber ich finde auch Dortmund richtig gut im Champions-League-Finale. Und heute noch Muttertag, voll der Stress in dieser Woche. Wenn es dir auch so geht und so und du jetzt gerade unter dieser Last stöhnst, möchte ich dir mal 30 Sekunden schenken, wo du einfach die Augen schließt und mal durchatmest und Gott so neu Raum schenkst in deinen Gedanken, in deinem Herzen. Hey Jesus, bei so vielen Highlights fällt es uns manchmal ganz schwer, stehen zu bleiben. Mal nichts zu tun, nur da zu sein und auf dich zu hören. Und Jesus, wir wollen jetzt im Gebet vor dich kommen, dir Raum geben, dass du in unser Leben sprechen darfst. Amen. Ja, wir haben ein tolles Buch. Ich hätte gar nicht so gedacht, als ich das am Anfang so überlegt habe, dass wir das Buch Ruth lesen, da war mir das nicht so ganz bewusst, was da alles drin ist. Aber ich finde, das ist wirklich ein fantastisches Buch für den Glauben. Das ist so nah am Leben dran, man kann so viel lernen. Und das sind 4 Kapitel, die kannst du in 15 Minuten lesen. Also 15 Minuten kriegst du eine ganze Menge. Aber wer richtig tief einsteigen will, der braucht mehr wie diese 15 Minuten. Da müsst ihr manchmal einen Vers sacken lassen, um richtig tief da anzukommen. Ja, Ruth ist deswegen so besonders, weil Ruth ist nicht irgendeine Frau, sondern das ist eine Moabiterin und die taucht im Stammbaum von Jesus auf. Wir sind total individualistisch geprägt. Meine Leistungen, was habe ich in meinem Job erreicht, wer bin ich? Aber damals ist die Familie das Ein und Alles. Aus welcher Familie kommst du? Und selbst für Jesus, Gottes Sohn, der ja sagen könnte, hey, ich bin die wichtigste Person im ganzen Universum, ist die Familie wichtig. Und da finden wir Ruth. Und dass da Ruth ist, ist nicht irgendwie ein Zufall, sondern sie zeigt was über Jesus. Sie steht, wie du das eben gerade schon so schön gesagt hast, die Treue Gottes, die mitgeht, die Naomi begleitet auf ihrem schweren Weg. Und das Buch Ruth findet zur Zeit der Richter statt und da habe ich diesen Vers und euch ist nicht dieser Fehler aufgefallen, ich habe ihn nicht mal korrigiert. Richter 21, Vers 25. Mich hat jemand angesprochen, das Buch hat doch nur 21 Kapitel. Er hat recht, genau. Und ich finde irgendwie, dieser Vers, der spricht wieder in unsere Zeit. Ich glaube, wir sind oft mit uns selber beschäftigt. Soziale Medien und Dinge bewegen uns dazu, viel über uns selber nachzudenken. Und hier kommt aber die Hoffnung rein, die unseren Blick weitet und die Ruths Blick geweitet hat. Und die Ruth, die Naomi bricht mit ihrer Familie auf in eine bessere Zukunft. Die kommen aus einer Hungersnot und sie wünschen sich ein Leben für ihre Kinder, was besser ist. Und wenn du neu nach Würzburg gezogen bist, wenn du vielleicht eine neue WG hast, eine neue Wohnung und dich fremd fühlst, dann ist das ein gutes Buch für dich. Das ist nämlich nicht leicht, irgendwo anzukommen, eine fremde Sprache, gut, Fränkisch ist vielleicht nicht ganz so weit weg. Aber deine Familie ist nicht da, vielleicht Freunde, die dich unterstützen, alles ist ungewohnt und vielleicht kommen dann Schwierigkeiten auf dich zu. Und für die Naomi hört der Weg nicht auf, bei ihr sind es Riesenschwierigkeiten. Erst stirbt ihr Mann, dann sterben ihre Söhne und zum Schluss ist sie ganz alleine. Gott flüstert durch unsere Freuden, er spricht durch unser Gewissen, aber er schreit in unseren Schmerz. Wir können manchmal so eine Happy-Gesellschaft sein, die immer nur nach dem Freudigen ausschaut, nach Leuten, die gut gelaunt sind, die lächeln. Es ist ja irgendwie auch einfacher, damit umzugehen. Aber du bist willkommen mit deinem Schmerz, hier in der Gemeinde und bei Gott. Und Gott kann diesen Schmerz sogar gebrauchen, dass du den ganz anders erlebst, wie du das jemals tun würdest, wenn immer nur die Sonnenseiten des Lebens da wären. Und er spricht zu der Naomi, der spricht zu der Ruth. Und dann geht die Geschichte weiter. Und das habt ihr letzte Woche bei dem Jochen gehört. Sie kommen an in Bethlehem und ich habe mir das so vorgestellt, wenn ich nach Friedensdorf kommen würde, völlig abgebrannt aus tiefsten Krisen und das ganze Dorf steht dann so, Arme verschränkt. Naja, hallo Jan. Und ich glaube, die haben sich so unangenehm gefühlt, als sie dahin kamen, wieder nach Bethlehem und hatten nichts, leere Taschen. Und sie waren völlig ausgeliefert dem Schicksal. Und dann hat der Jochen euch diese Story erzählt aus dem zweiten Kapitel, wie die Ruth losgezogen ist und wie der Zufall es so wollte, dass sie auf einem Kornfeld eines nahen Verwandten landete. Wie der Zufall es so wollte, dass der Verwandte gerade da war und sie beobachtet hat. Und der Zufall es so wollte, dass er großzügig ihr gegenüber war, dass er Ehren ausgestreut hat, dass sie reichlich zum Aufheben hatte. Gott wirkte in diesem Ganzen drin. Großzügigkeit trifft Zufall, hat der Jochen das genannt. Und ich finde das irgendwie so schön, weil was wäre so ein Leben, wenn wir echt so damit rechnen, dass Gott wirklich gut ist? Dass dir Großzügigkeit für dich vorbereitet hast in deinem morgigen Tag, in deinem heutigen Nachmittag und du suchst danach und du gehst vertrauensvoll darauf zu. Die Ruth und ihre Familie, die hatten was uns voraus. Die waren total abhängig. Wir haben gestern BU gehabt und wir haben nur über ein Thema, über einen kurzen Gebetssatz gemacht. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und wir haben uns die Frage gestellt, warum beten wir denn diesen Satz? Wir haben Aldi, Lidl, der Kühlschrank quillt über, es wird sogar noch was schlecht. Aber in diesem Satz steckt, Jesus, der versorgt dich jeden Tag neu mit dem, was du zum Leben brauchst. Es gibt ganz viele Geschichten, wo Gott nicht irgendwie Scheunen voll schenkt, Supermärkte voll, sondern genau das Richtige für den jeweiligen Tag. Und die Ruth und die Naomi sind davon abhängig, dass Gott es tut. Warum sollen wir heute diesen Satz beten? Unser tägliches Brot gib uns heute. Der erinnert mich, dass dein Gott ist, der großzügig ist und der dir heute für diesen Tag das Richtige geben will. Und vielleicht bist du in der Situation, wo du vielleicht Brot hast, aber dir fehlt Freude. Vielleicht bist du in der Situation, wo du einsam bist, dir fehlen Freunde. Vielleicht bist du in der Situation, wo dir Frieden fehlt. Unser tägliches Brot gib mir heute. Gott gib mir das, was ich heute für diesen Tag brauche. Und ich finde das so schön, weil das irgendwie das Leben so frei macht. Ich kann meine Sorgen ablegen und schaue auf heute, was Gott mir gibt. Und das lerne ich aus dieser Geschichte, weil Gott ist irgendwie in diesen ganzen Zufälligen am Wirken. Und er tut das nicht nur im Alten Testament, sondern ist das heute in deinem Leben. Und an dieser Stelle wollen wir weitermachen und gucken, wie sich das noch so entwickelt. Genau, ich schließe noch mit den zwei letzten Versen aus dem Kapitel, dass ihr so voll drin seid. Ruth, die Moabiterin, erzählte weiter, schließlich hat er noch zu mir gesagt, also er ist Boas, dass ich mich zu seinen Leuten halten soll, bis sie die ganze Ernte eingebracht haben. Da sagte Naomi, es ist gut, meine Tochter, wenn du mit seinen Mägden aufs Feld gehst. Also am Ende jedes Kapitels ist so ein Cliffhanger, der so den Ausblick für das Neue so zeigt. Und die sammeln jetzt einfach bei der Ernte und kommen immer wieder zu diesem Boas auf das Feld. Also ihr hört schon das Knistern in der Luft. Liebe ist in die, love is in the air. Und wir starten mit einem verwegenen Plan. Ja, das ist die Naomi. Und die ist irgendwie noch nicht so ganz in dieser neuen Realität angekommen. Ihr habt eben gerade gesehen, das sind Kornfelder, die üppig sind, Großzügigkeit wartet. Aber die Naomi ist anders drauf. Die ist Mara, die ist verbittert. Die schimpft innerlich über Gott. Die weint vielleicht abends. Und mit verbitterten Menschen ist es so eine Sache. Man will nicht so nah an die ran. Die strahlen so eine unangenehme Atmosphäre aus. Verbitterung kommt, wenn mir etwas Ungerechtes passiert ist und ich jemand anderes die Schuld dafür gebe. Und das kann ja auch sein, dass Leute an mir schuldig geworden sind oder Zufälle im Leben, die mein Leben schwer machen. Aber wenn ich das nicht loslassen kann, dann senkt sich das in mein Herz rein und dann wird das hart, dann werde ich gefühlskalt, dann bin ich einfach nur noch hoffnungslos. Und so ist die Naomi. Das Leben geht so weiter und sie hängt immer noch fest in diesem Land Moab. Doch jetzt gibt es irgendwie so einen Gefühlsumschwung. Ich weiß nicht, ob das jetzt von Regen auf heiter wechselt, das Wetter bei ihr, aber sie wirkt wie ausgewechselt. Und woher das kommt, schauen wir uns jetzt an. Eines Tages sagte Naomi zu ihr, meine Tochter, sollte ich dir nicht ein Zuhause suchen, wo du es gut hast? Also auf einmal nimmt die Naomi so Verantwortung wieder für die Ruth auf und will sich so ihrer Pflichten als Schwiegermutter, dass sie sorgen soll für die neue Familie, die vielleicht auf sie wartet. Und jetzt kommt es zum Gespräch. Ich weiß nicht, ob die gefrühstückt haben. Ich dachte einfach, das spielt so ein bisschen eure Fantasie. Die haben Gespräche am Frühstückstisch. Der Kaffee ist vielleicht noch heiß, vielleicht ist er nach dem Gespräch kalt. Und das ist so ein Gespräch, da würdest du rausrennen. Da würdest du sagen, halt, stopp, dieses Gespräch ist total schräg. Meine Schwiegermutter, die hat einen Knall. Auf keinen Fall. Worum geht's? Hat jemand von euch Emily in Paris gesehen? Okay, hier vorne melden sich ein paar Netflix-Outer. Das ist eine Serie, die habe ich mit der Friedi angeschaut und könnt ihr euch anschauen, wenn ihr was über Frankreich lernen wollt und über Mode. Und in dieser Serie gibt es auf jeden Fall die Emily und den Gabriel. Und der Gabriel ist ein Restaurantbesitzer und man spürt das Knistern von Anfang an in dieser Serie. Die beiden sind auch noch in anderen Beziehungen drin, also sehr, sehr schwierig. Aber jedes Mal, wenn die zusammenkommen, die lächeln einander an, das ist gute Stimmung und irgendwie ist da total der Flow dran. Und so stelle ich mir das mit dem Boas und der Ruth vor. Da ist eine Spannung oder so, man spürt, da kann Großes draus entstehen. Aber die kommen nicht zueinander, genau wie Emily und Gabriel. Die sind in anderen Beziehungen und immer kommt irgendwas, geht schief dabei. Und bei der Ruth ist das so, die können nicht miteinander reden. Die reden immer über Knechte miteinander. Boas sagt seinen Knechten, teilt Ruth das und das mit. Und Ruth kann auch nur über die Knechte mit Boas reden. Aber irgendwie die beiden kommen nicht in einen WhatsApp-Kontakt rein oder ein Real Talk, ein richtiges Gespräch oder ein schönes Frühstück. Und die Naomi merkt das, die wittert da eine Chance. Sie ist eine echte Verkupplerin. Gibt es hier Verkuppler unter uns? Es gibt ja manchmal so Menschen, die ständig Leute versuchen zusammenzukriegen. Aber ihr werdet merken, sie ist eine schräge Verkupplerin, aber auch eine gute Verkupplerin. Und sie schlägt dir einen ganz verwegenen Plan vor. Du weißt, dass Boas, mit dessen Mägde du auf dem Feld warst, mit uns verwandt ist. Damals ist Verwandtschaft nicht irgendwie ein Grund für Inzucht, wahrscheinlich damals auch schwierig gewesen, sondern es ist ein Grund, denjenigen zu heiraten. Je näher derjenige verwandt ist, desto logischer es ist, dass derjenige den heiratet. Also ein gutes Argument. Pass auf. Heute Abend worfelt er die Gerste auf dem Dreschplatz. Das heißt, er trennt die Körner von den Schalen. Und jetzt geht's. Nimm ein Bad, nimm Deo, nimm alles Parfüm, was du hast. Dein bestes Eau de Toilette oder noch was Teures. Zieh deine schicksten Kleider an. Vielleicht ein bisschen sexy. Pass auf, dass er dich nicht entdeckt, bevor er mit dem Essen und Trinken fertig ist. Also, die macht die Ruth so richtig heiß. Und jetzt kommt's, ihr könnt auch weggucken oder so dabei. Merkt ihr die Stelle, wo er sich hinlegt? Dorthin gehst du dann und deckst seine Füße auf und legst dich nieder. Er wird dir schon sagen, was du tun sollst. Mal ganz im Ernst, wenn deine Schwiegermutter dir diesen Tipp geben würde, was würdest du sagen? Ja. Das Positive daran, die beiden, da kommt was in Rollen. Und ihr wisst ja, vielleicht habt ihr das Buch schon gelesen, da passiert wirklich was. Und das Kluge an diesem Ding ist nicht dieser Tipp, also ich würde euch nicht den Tipp geben, unter die nächste Bettdecke zu schlüpfen oder so. Ich glaube, das können wir nicht davon lernen. Aber was wir lernen können, wenn du irgendwie auf Beziehungssuche bist, such dir einen guten Ratgeber. Wir versuchen oftmals, die Dinge so allein durchzuziehen. Dabei tut es gut, mit Menschen zu reden. Also mir fallen bestimmt 5 Leute an, mit denen ich so ein Gespräch geführt habe, also als Ratsuchender, und das war gut für mich, Klarheit zu bekommen. Und die Frage ist, wer ist dein Vertrauter, deine Vertraute? Wer fällt dir ein, welchen Namen, wo du wirklich im echten Leben hingehen kannst? Und ja, du traust demjenigen, du willst ihm zuhören. Es geht weiter. Alles auf eine Karte. Jetzt sind wir ein bisschen wie beim Pokern, all in. Wir setzen alles beim Spiel oder so, entweder gewinnen oder verlieren. Was heißt das für die Ruth? Die ist so verrückt, die tut das, was die Naomi ihr gesagt hat. Ich werde alles so machen, wie du es gesagt hast. Und ich stelle mir das so vor, wie sie abends so vielleicht noch einer Freundin eine Nachricht schreibt, ich gehe jetzt auf diesen Dreschplatz. Ich weiß nicht, wie das werden wird, aber ich gehe da jetzt hin und mache das genauso, wie Naomi gesagt hat. Und ich merke bei ihr, dass so ein tiefes Vertrauen, dass Gott handeln wird, dass der das vorbereitet. Das könnte ja total schräg werden. Das ist hier eine Situation, wo sie sich maximal verletzungsanfällig macht. Sie ging zum Dreschplatz hinunter und machte alles so, wie ihre Schwiegermutter sie angewiesen hatte. Als Boas gegessen, getrunken hatte, also sie hat noch ein bisschen gefeiert, so nach der Ernte, legte er sich irgendwie an den Rand eines Getreidehofs. Vielleicht war das damals üblich, gleich auf dem Feld zu schlafen. Dann kam sie ganz leise, auf leisen Pfoten, deckte sie seine Füße auf und legte sich davor hin. Vielleicht hat er so viel getrunken, er merkte es auf jeden Fall nicht. Wollt ihr die Geschichte weiterhören oder wollen wir einfach Stopp machen hier? Ich kann noch bremsen, das macht der Jochen dann das nächste Mal weiter. Um Mitternacht zitterte der Mann vor Kälte, beugte sich vor und entdeckte eine Frau an seinem Fußende. Wenn ihr denkt, das ist eine normale Geschichte, das ist keine normale Geschichte. Auch im Alten Testament war das alles als normal, aber es ist die Idee von Naomi. Wer bist du? Fragte Boas. Ich bin Ruth, deine Dienerin, sagte sie. Wow. Jetzt stehen die voreinander und ich stelle mir das so vor bei Nacht. Ich habe euch einfach mal dieses Nachtbild mitgegeben. Sie kommt hervor irgendwie. Hallo, hier bin ich. Ja, das muss man sich vorstellen, wie das so ist. Und die Frage ist, was jetzt? Zensieren wir jetzt diese Geschichte? Und sie sagt dann, was total krass ist. Warte, ich muss nochmal wegmachen. Ja, es geht nicht zurück. Sie sagt, was total krass ist, wo sie alles auf eine Karte setzt. Sie sagt, heirate mich. Du begegnest einer fremden Person, die du vielleicht manchmal so gesehen hast. Du weißt, er hat einen Blick auf dich geworfen, du auf ihn. Aber sie geht all in und fragt ihn einfach, breite doch den Zipfel deines Gewandes über mich aus, denn du bist der Löser. Das Bild, was da so versteckt ist, ist eine jüdische Hochzeit. Das ist ein Baldachin oder so, also so ein Tuch oben drüber. Und das bedeutet, der Mann nimmt die Frau in sein Haus auf. Und das fragt die Ruthin. Hey, ich bin da. Willst du mich in dein Haus aufnehmen? Du bist mein Löser. Ich bin ohne dich verloren. Ich habe keine wirtschaftliche Grundlage. Ich kann nichts machen. Aber du kannst mich daraus retten, indem du mich heiratest. Ja, cooler Heiratsantrag. Hätte romantischer sein können. Aber ich finde es tatsächlich mutig, dass hier die Frau den Mann so ganz offen fragt. Also es geht von beiden Seiten. Kann das funktionieren? Vielleicht bist du gerade nicht in der Situation, dass du jemand heiraten willst. Vielleicht in einer ganz anderen Lebensphase. Da möchte ich dir diesen Vers zusprechen. Seid mutig und stark. Habt keine Angst und lasst euch nicht von ihnen einschüchtern. Denn der Herr, euer Gott, geht mit euch. Er hält immer zu euch und lässt euch nicht im Stich. Die Ruth hat diesen Mut Gottes. Sie weiß, dass der da ist und dass er sie beschützt. Und deswegen geht sie so einen radikalen Schritt. Glaube ist eine lebendige, verwegene Zuversicht auf Gottes Gnade. Und solche Zuversicht macht fröhlich, mutig und voll Lust zu Gott und zu allen Geschöpfen. Wo bist du gerade da, deinen nächsten Schritt zu setzen? Bitte doch mal darum, ob du diesen Mut bekommen kannst, den dir Gott schenken kannst, dass der schon was vorbereitet hast in diesem Neuen, was vor dir steht. Wo ist es dran, im Vertrauen auf Jesus mutige Schritte zu gehen? Und da lasst uns kurz mal Pause, schließt wieder die Augen und überlegt für euch, wo in meinem Leben will Jesus gerade einen Schritt mit mir gehen? Jetzt wäre es schön zu hören, was ihr euch vorgenommen habt, aber dafür ist der Meet-Gottesdienst da, der wieder im Oktober stattfinden wird. Der perfekte Mann. Okay, es wird spannender mit den Punkten. Die anderen waren jetzt ziemlich langweilig und jetzt kommt der richtige Punkt. Der perfekte Mann. Da würde ich gerne mit dem Mikrofon mal durchgehen oder so, was die Männer denken und was die Frauen denken. Ich weiß nicht, ob er so aussieht. Das könnte der Bachelor sein, der eine Rose gerade hat. Der perfekte Mann laut Google ist groß, hohe Wangenknochen, tiefe Stimme, sportlich, schlank und er sollte Anfang 20 sein. Das ist die attraktivste Zeit für Männer. Also alle, wenn ihr schon ein bisschen älter seid, Pech. Ja, dieses Kapitel ist sehr spannend, denn es geht tatsächlich um den perfekten Mann. Oder vielleicht auch nicht, aber wir lernen ganz viel von Boas. Und Boas, das finde ich so cool, der nutzt diese Situation nicht aus. Ich weiß nicht, welcher Mann da ruhig bleiben konnte mit dieser Frau, die sich ihm hingibt, sie will ihn. Und er sagt, Gott segne dich, meine Tochter. Was du jetzt getan hast, zeigt deine Treue noch mehr als vorher. Denn du bist nicht zu den jungen Männern nachgelaufen, weder arm noch reichen, sondern du bist zu mir gekommen. Also der Boas hat die wahrgenommen, der sieht die. Und er sieht auch ihre Treue, die sie zu Naomi hatte. Und er ist so ganz, ganz respektvoll zu ihr. Und nun sei unbesorgt, meine Tochter. Alles, was du gesagt hast, werde ich für dich tun. Jeder in der Stadt weiß, dass du eine tüchtige Frau bist. Als es nochmal gut gegangen, Joas sagt, ja, ich will dich auch. Ich will dich heiraten. Also beide haben sich so einen Blick, aber es gibt ein Problem. Denn Boas ist nicht der Nächste in der Verwandtschaftsfolge, sondern da gibt es einen Löser, so nennt man das damals, der vor ihm steht und an dem er nicht vorangehen kann, sondern er sagt, ich will das, dass du meine Frau wirst, aber vorher muss ich mit dieser Person sprechen, sonst kann ich dich nicht als Frau nehmen. Bleib heute Nacht hier, ich werde es morgen früh klären, ob ich dich lösen will oder nicht. Wenn er keine Lust dazu hat, werde ich es tun, so wahr Jahwe lebt. Bleib jetzt liegen bis zum Morgen. Also ein bisschen Versteckspiel, er deckt sie wieder zu, damit es keine Gerüchte gibt und irgendwie Schwierigkeiten auftauchen. Ja, was der perfekte Mann? Eigenschaften von Boas, sein Name bedeutet Macht, Stärke, ist dieser hohe Respekt, den er für Ruth hat. Und ich finde das total schön, wie er mit ihr umgeht. Der nutzt das nicht aus, ihre Verletzlichkeitsphase, sondern sieht sie voll und respektiert sie. Er ist fürsorglich, der kümmert sich um sie, der gibt ihr diese Ehren am Tag, also in dieser Erntezeit. Der will, dass es ihr gut geht und er will auch jetzt in diesem Folgeschritt, wenn er sich mit diesem Löser auseinandersetzt, will er fürsorglich für sie da sein. Er sieht sie, er weiß, wer sie ist, dass sie treu ist, dass sie so viel für Naomi gemacht hat. Und er will ihr Potenzial fördern. Und ich weiß nicht, wie ihr in euren Ehen lebt, also diejenigen, die verheiratet sind. Ein Freund von mir hat mir diesen Tipp gegeben, dass er sich mal vorgenommen hat, mit vollem Einsatz das Potenzial des anderen fördern zu wollen. Also sie haben sich vorgenommen, als Mann und Frau sich gegenseitig freizusetzen, dass sie sich entfalten können. Dass es nicht nur eine Persönlichkeit gibt, sondern zwei Persönlichkeiten, die mitten im Leben sind. Und was total cool ist, der übernimmt Verantwortung für die Naomi, für die Ruth. Der will sie nicht ihrem Schicksal ausgeliefert, hey, sieh mal weiter, wie es dir geht, sondern der trifft die Entscheidung, dass er das anpacken will. Der will nicht einfach ein bisschen Spaß haben, sondern der trifft echte Entscheidungen. Und die Kosten der Beziehung trägt er auch. Beziehung gibt es nicht umsonst, sondern wir müssen was dafür geben. Und vielleicht das achte Detail ist auch ein ganz wichtiges für den perfekten Mann, zumindest in unseren Augen als Freikirche. Er liebt Gott. Der hat sein Herz am richtigen Fleck. Wo bist du gerade vielleicht auf der Suche nach einem Partner? Also ich frage jetzt nicht die Ehepaare, sondern ich frage jetzt diejenigen, die davor stehen. Wo bist du vielleicht, welche Eigenschaften zählen in deinen Augen? Ich möchte dir einfach mal diese acht so mitgeben. Und jetzt die Frage an die Männer in den Ehen. Der Boas, der macht was total cool, der ist ein echter Mann, weil er für die Ruth da ist. Der gibt ihr Raum und er kümmert sich. Und manchmal ist es so in unserem Leben, auch in meinem Leben, dass wir so busy sind, dass manchmal Familie in den Hintergrund rückt, dass an Muttertag vielleicht nicht so viel Raum ist, die Frau wirklich so zu sehen, was die gerade braucht. Wo ist es dran für dich, eine Entscheidung zu treffen, neue Verantwortung für die Ehefrau zu haben, die du von Gott bekommen hast? Ist es vielleicht Zeit, dich um Anliegen zu kümmern, sie freizusetzen, ihr Zeit zu schenken? Verantwortung in Finanzen, in Konflikten? Wo willst du ein Stück weit von diesem Boas, von diesem perfekten Mann lernen, Verantwortung zu übernehmen? Wir gehen weiter. Liebe, die kämpft. Jetzt wird es richtig schön romantisch, also welcher Liebesfilm kommt ohne diesen Kampf aus oder so, dass der Mann irgendwas Verrücktes tut für die Frau, die er liebt. Aber dieser Kampf, der sieht nicht so aus. Ich weiß nicht, man könnte jetzt irgendwie die Löser treten im Arm, drücken gegeneinander an und es wird Geld auf sie gesetzt. Aber so ist das nicht, sondern es sieht eher so aus. Eine notarielle Vertrag wird aufgesetzt. Ich habe ein zu warmes Hemd angezogen, sorry. Genau, ihr könnt es mal wirken lassen auf euch und ich schwitze mir mal den. Und der Boas, der macht das richtig cool. Der geht am nächsten Tag auf diesen Löser zu, auf diesen Konkurrent, der die Ruth auch heiraten will. Und sie gehen ins Stadttor. Und er bestellt 10 Älteste dazuzukommen, das sind Zeugen. Boas war zum Stadttor gegangen und hatte sich dort hingesetzt. Wir sind jetzt in Kapitel 4. Da kam jener Löser vorbei, von dem er gesprochen hatte. Komm her und setz dich, rief Boas ihm zu. In dieser Geschichte zählen ja Namen über alles. Ihr wisst ja, Elimelech ist der Herr ist mein König. Dann die Naomi, die Liebliche. Dann die Söhne, Krankheit und Schwachheit. Boas, der Starke. Und dieser Löser, der wird tatsächlich in der Bibel geschrieben, so und so. Also ein Niemand, eine Pfeife, könnte man auch sagen. Der sagt praktisch, du Pfeife, komm zu mir her, wir müssen reden miteinander. Komm her, setz dich, wir müssen das aushandeln mit der Ruth. Und der Mann tat es. Und er sagte zu dem Löser, Naomi aus Moab ist zurückgekehrt, will das Feldstück verkaufen, das unserem Bruder Elimelech gehört. Und das Ding ist, damals war Land nicht irgendwas Unwichtiges, sondern es war entscheidend. Hast du Land gehabt, hast du Wohlstand gehabt, hast du kein Land gehabt, warst du ausgeliefert. Und jetzt müsst ihr euch ein bisschen Mühe machen oder so, denn bei diesem Buch gibt es einiges zu wissen, damit man das verstehen kann, was da eigentlich passiert. Denn dieser Löser, der will jetzt dieses Land von der Naomi haben. Der will die Naomi als Frau nehmen. Und das Ding ist, dass das ein guter Deal ist für ihn. Denn es gibt zwei Sachen, das ist die Levirats-Ehe, das bezeichnet eine Ehe, in der kinderlose Witwe dem Bruder des verstorbenen Mannes, also ihrem Schwager, anvertraut wird. Das heißt, wenn der Mann stirbt, wirst du automatisch an den in der Verwandtschaft rangnäheren herangeführt. Und der zweite wichtige Hintergrund ist das Alassjahr. In Israel zählt die Familie ganz wichtig. Und ja, Gott hat das praktisch so gefügt, dass jede Familie immer wieder ihr Land zurückbekommt. Dass sie nicht irgendwie versklavt wird und es werden Leute immer reicher, wie im Kapitalismus das oft der Fall ist, sondern da wird nach 50 Jahren Erlassjahr, du bist schuldenfrei und bekommst wieder dein Erbland zurück. Naomi hat keinen Mann mehr. Und wenn er sie heiratet, dann gibt es auch keine Söhne, die danach kommen. Das heißt, nach dem Erlassjahr im 50. Jahr fällt das Land an ihn, an den Löser. Und deswegen sagt er, ja, ich löse es. Ich will sie. Das fällt mir wirklich schwer von Herzen, so großzügig zu sein. Aber ich nehme sie. Ich will mich kümmern um Naomi. Wow. Jetzt wollte Boas alles für Naomi tun und jetzt kommt dieser Kerl so und so, eine Pfeife, und schnappt sie ihm weg. Ist es schiefgegangen, der Plan von Boas? Seid ihr noch dabei oder träumt ihr euch schon längst irgendwie auf Hawaii? Boas fuhr fort. Wenn du das Feld von Naomi erwirbst, hast du auch die Verpflichtung, und jetzt kommt's, für die Moabiterin Ruth zu sorgen und mit ihr einen Sohn zu zeugen, dem das Erbstück dann zufällt. Der Haken an der Geschichte. Nicht nur Naomi ist da, sondern eine Moabiterin, der Feind von Israel. Und jetzt muss er für die Ruth sorgen und damit platzt der gute Deal. Alles, was super war vorher, ist jetzt Mist. Er muss für Naomi sorgen, für Ruth sorgen und am Ende dieser 50 Jahre fällt nicht das Grundstück an ihn, an seine Familie, sondern an die Familie von Ruth, an ihren Sohn. Das hat nichts mit seiner Familie zu tun, auch wenn sie miteinander verheiratet sind. Hättet ihr das gewusst beim Lesen? Wahrscheinlich nicht. Da sagt der Löser, wenn das so ist, kann ich es nicht lösen. Also der macht einen Schritt, wenn das so ein schlechter Deal ist, das will ich niemals. Denn dann würde ich meinen Erbbesitz schädigen. Übernimm du mein Lösungsrecht, denn ich kann es nicht wahrnehmen. Also die Liebesgeschichte ist nochmal gut ausgegangen. Ganz juristisch vor dem Notariell, aber der Boas hat es geschafft. Er kann jetzt Ruth lösen. Da sagte Boas zu den Ältesten und dem anwesenden Volk, ihr seid heute Zeugen, dass ich von Naomi alles erworben habe, was Elimelech und seinen Söhnen Kilion und Machlon gehört hat. Also jetzt ist Naomi wieder zu ihrem Recht gekommen. Und das ist erstmal total schön, weil Naomi hatte nichts. Sie war verzweifelt, sie war traurig, sie war Mara. Und jetzt hat Gott ihr so diese Zukunft geöffnet. Und ich will dir so zusagen, wenn du gerade in Hoffnungslosigkeit versinkst, Gott, der kann alles machen, der ist allmächtig und der kann dir einen Weg zeigen, wie er es bei Ruth gemacht hat. Und Ruth ist irgendwie, hat irgendwie viel mehr erreicht, wie sie sich jemals erhofft hätte. Ich bin noch nicht am Ende. Ich habe euch gerade die Story nicht erzählt, weil das einfach nur geschichtlich wichtig ist, sondern das hat einen tieferen Grund und den erfahrt ihr gleich. Aber jetzt will ich euch erst nochmal fragen, was willst du mitnehmen aus dieser Geschichte von Ruth? Was willst du lernen von Naomi, die so bitter war und die Gott ganz anders erlebt hat? Was willst du lernen von Ruth, die so eine treue Begleiterin war? Dein Gott ist mein Gott, dein Land ist mein Land. Und Boas, der so ganz cool mit dir umgeht, der der perfekte Ehemann ist. Wir schließen. Und das ist die größere Geschichte. Diese Geschichte von Ruth ist nicht einfach nur eine Geschichte, wo man von einer Frau hört, wie die durchs Leben gegangen ist und wie die Gott erlebt hat, sondern diese Geschichte hat ja was mit Jesus zu tun. Und Jesus, der ist am Kreuz gestorben, um dich freizukaufen. Seine Gnade ist so groß, dass er unsere Freiheit mit dem Blut seines Sohnes erkauft hat, sodass uns unsere Sünden vergeben sind. Der ist so ganz treu und der hat nicht irgendwie Geld aufgewendet, um euch freizukaufen, sondern der hat sein Blut gegeben, dass ihr aus der Macht der Sünde frei werdet zu Kindern Gottes. Und ihr habt euch eben vielleicht gefragt, warum macht der Boas so? Notariell, dass man sich da hinsetzt, einen Vertrag schließt, dass er diese ganzen Sachen mit dem Löser alles durchgeht. Warum sucht er 10 Zeugen? Der will das wasserdicht machen, dass niemand mehr aufstehen kann. Ich hätte doch das Recht gehabt, das Land zu bekommen. Ich wollte doch Ruth haben. Sondern das ist so ganz glasklar, hat er das gemacht, dass das seine Richtigkeit hat. Und Jesus, der dich von der Macht der Sünde bezahlt, der ist ein Gott, der heilig ist, der Sünde nicht einfach so stehen lässt. Wenn du in deinem Leben daneben greifst, wenn du schuldig wirst an anderen Menschen, dann lässt Gott das nicht einfach stehen, sondern irgendjemand muss bezahlen. Jemand muss dich lösen. Und Jesus hat das gemacht, der ist dein Löser, der dich freikauft und der dich für immer in seinen Besitz reinholt. Du kannst es nicht mehr wegbekommen, weil er hat bezahlt dafür. Du kannst diesen Kauf nicht mehr rückgängig machen, sondern Jesus, der ist der Retter für dich. Und das ist eigentlich dieser schöne Höhepunkt von Ruth, dieser Geschichte. Und wem das jetzt alles zu schnell gegangen ist, ich möchte dich einladen, in diesem vollen Mai dir Raum zu schaffen. Schau da noch mal rein und geh Vers für Vers durch. Amen.